Ich werde folgendermaßen vorgehen. Ich zeige Ihnen eine schöne Geschichte, dann zeige ich Ihnen eine eher sehr bedenkliche Geschichte. Das Zweite, das Dritte ist, ich frage mich, ob die bedenkliche Geschichte Auswirkungen auf die schöne Geschichte hat. Und als Ergebnis zum Ende mache ich dann ein paar Vorschläge, wie man mit Präsentationen, Sprache und Selbstverständnis im Zusammenhang mit offen umgeht. Die schöne Geschichte ist nicht von mir. Das hat so begonnen, dass ich mir gedacht habe, also wenn ich von MOOCs, massiv offene Online-Kurse spreche, dann muss ich Ihnen das darstellen, wie das zu verstehen ist, was das ist, wie das entstanden ist, und habe mir dann schon einiges zurechtgelegt, bis ich auf eine Tatsache gestoßen bin, die mit ein Teil des Problems ist, nämlich, dass in einem solchen Fall es vielleicht keine besonders gute Idee ist, das alles neu zu erfinden, weil es gibt es in der Regel schon besser und schneller und schöner organisiert. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte als erstes, ist die schöne Geschichte mit derjenige, der den Ausdruck eigentlich geprägt hat, Dave Cormier ist das, mit der er sein Kind vorstellt.
The massive open online course is a response to the challenges faced by organizations and distributed disciplines in a time of information overload. It used to be that when you wanted to know about something, you could do a few things. You could ask someone, you could buy a book, you could try to figure it out for yourself, or you could call a school. If that school offered the course and the thing you were trying to figure out, you could go there and take it. You could get access to information about a topic. An instructor had combed through journals and books to pull the information together from a library. You might even find others who are also interested in the same things that you are. The MOOC is built for a world where information is everywhere, where a social network obsessed with the same thing that you are is a click away, a digital world. A world where an internet connection gives you access to a staggering amount of information. This video will introduce you to how a massive open online course is one way of learning in a networked world. A MOOC is a course, it's open, it's participatory, it's distributed, and it supports lifelong networked learning. In one sense, a massive open online course is just that, it's a course. It has facilitators and course materials, it has a start and an end date, it has participants. But a MOOC is not a school. It's not just an online course. It's a way to connect and collaborate while developing digital skills. It's a way of engaging in the learning process that engages what it means to be a student. It is, maybe most importantly, an event around which people who care about a topic can get together and work and talk about it in a structured way. The course is open. All of the work gets done in areas accessible for people to read and reflect and comment on. The course is open in the sense that you can go ahead and take the course without paying for it. You might pay to get the credit through an institution, but you're not paying for participating in the course. It's also open in the sense that the work done in the course is shared between all the people taking it. The material put together by the facilitators, the work done by the participants, it's all negotiated in the open. You get to keep your work, and everybody else gets to learn from it. The course is participatory. You really become part of the course by engaging with other people's work. Participants are not asked to complete specific assignments, but rather to engage with the material with each other and with other material they may find on the web. You make connections between ideas and between you and other people. You network. One of the outcomes that people get from the course are the network connections they've built up through engaging with each other. The course is distributed. And all these blog posts and discussion posts, video responses, articles, tweets, and tags all knit together to create a networked course. They're mostly not found in one central location, but rather all over the internet in different pockets and clusters.
Reicht, glaube ich, in etwa. Sie kriegen, get the idea. Ich bin der Auffassung, da könnte man jetzt eine Stunde lang über die Strategie dieses Movies sprechen. Das, was mir als erstes auffällt, abgesehen davon, dass es wirklich hervorragend gemacht ist, ist, dass es aufbaut auf einer Art von magischem Realismus. der darin besteht, dass wenn du gleichzeitig das siehst, was du hörst, kein Platz mehr ist, dazwischen eine Überlegung anzustellen. Und du wirst quasi in eine Loop hinein manövriert, in der die Bestätigung dessen, was du siehst, das ist, dass du es ja gleichzeitig hörst und umgekehrt. Das ist genau ein Punkt, warum die Beschäftigung mit einem solchen Phänomen auf der Basis von Schrift eine ganz andere Modalität hat, weil in dem Moment, in dem du dich an die Worte hältst, zum Beispiel, und nicht die Worte gleichzeitig schön illustrierst, gibt es eine Offenheit, um das gleich einmal so zu sagen, gibt es einen Gap, den du ausfüllen musst, dem gegenüber du eine gewisse Verantwortung hast, und diese Offenheit ist in der Regel das, was Nachdenken möglich macht. Einen ersten kleinen Hinweis zum Nachdenken habe ich in meinem Titel untergebracht, nämlich unter dem Titel Lost in Translation will ich Sie nur kurz darauf hinweisen, dass da ein sehr interessanter, schillernder, oszillierender Effekt entsteht, wenn das Ding vom Englischen ins Deutsche übertragen wird. Wenn Sie ein bisschen Wörterkunde, Wörterbuchkunde machen, dann kommen Sie drauf, dass massiv im Englischen eine doppelte Bedeutung hat, die sozusagen ein bisschen prononcierter ist als im Deutschen. Massiv kann nämlich enorm, massiv heißt in früheren englischen Wörterbüchern so etwas Ähnlicheres wie im Deutschen, nämlich massig, sehr groß, schwer, mächtig. Wenn Sie Google Translate anschauen, haben Sie eine kleine Bedeutungsverschiebung im Teilbereich des semantischen Feldes. Es heißt dann auch riesig, enorm, gewaltig. Und riesig, enorm, gewaltig ist offensichtlich die Bedeutung, die es bei Massive Open Online Courses haben soll. Wenn Sie aber, ohne diese Sache zu kennen und ein bisschen gedankenlos, Massive mit massiv übersetzen, dann kommen Sie in den deutschen Bedeutungsbereich hinein. Und im Deutschen sagt Ihnen der Duden, dass massiv heißt nicht hohl, fest, stabil, wuchtig, nicht an der Oberfläche, sondern ganz aus dem gleichen festen Material bestehen. Und wenn Sie das mit berücksichtigen, dann haben Sie zwei Alternativen, mit diesem Titel umzugehen. Also massiv können Sie verstehen im Sinn von massive Anstrengungen, massiver Einsatz. Das ist mehr im übertragenen und nicht materiellen Sinn. Aber Sie können massig auch als können es auch massig, so wie im Bergmassiv oder Massivholz nehmen. Und die Frage ist dann in der Übersetzung, welche Deutung geben Sie einer Phrase wie massiv offen? Wenn Sie es ein bisschen forcieren können, sagen Sie, widerspricht sich eigentlich. Und auf der Spur dieses Widersprechens bin ich ein wenig unterwegs. Jetzt kommt meine zweite Geschichte, die ein bisschen bedenklicher ist und nicht so schön wie die erste, die ich Ihnen aber ein wenig ausschmücke, weil das aus der akademischen Arbeit kommt, die daher kommt, dass ich mir gedacht habe, ich kann Ihnen nicht einfach etwas über MOOCs sagen, ohne die wissenschaftliche Literatur anzusehen und zu überprüfen und an dieser Stelle mich dem anzunähern, was eigentlich darüber geschrieben wird. Woran ich hängen geblieben bin, ist ein Aufsatz von diesen vier Personen, A New Dawn for Higher Education, Fragezeichen, International Journal of Computer Science and Engineering. Und diesen Aufsatz habe ich mit immer größer werdenden Augen gelesen, und zwar aus folgendem Grund. Es ist, wie Sie hier oben sehen, das ist der Titel meines zweiten Kapitels. Es ist ganz unglaublich, was die in diesem Aufsatz für Blödsinn hineingeschrieben haben. Und zwar einfach auf der Ebene der Grammatik und der simplen Bedeutungsgenerierung. Also es beginnt schon damit, dass sie da am Anfang, das ist eine lässliche Sünde, den Artikel verschweigen. Es ist so, dass sie hier zwischen Singular und Plural nicht unterscheiden. Das kann passieren, da wollen wir mal nicht so böse sein. Es ist dann hier von der Sache her so, dass sie etwas hineinschreiben, was im Prinzip auch schon drinnen ist in dem Movie, was aber, wenn es hier steht, geradezu eine Herausforderung ist, ein bisschen drüber nachzudenken, was sie nicht tun, nämlich anyone, anywhere, anytime can produce and diffuse knowledge. Schreiben Sie einfach so hin. Dann schreiben Sie weiterhin der Conventional Classroom. Da ist das Folgende, dass in einem normalen Lernvorgang der Lehrer Knowledge to a passive student in an allocated classroom übergibt. Das sind sozusagen schon hoch problematische Behauptungen. Dann geht's weiter. Ich zeige Ihnen noch zwei Beispiele aus dem, was mich so erschüttert hat. Educational exchange means new and exponential, an exponential growth, new and exponential. Hier geht's mit Ihnen vollkommen durch. Das eine soll neu heißen und das andere soll und heißen. Das wird einem im Journal produziert und damit hier noch alles zu guter Letzt komplett aufgeplattelt ist, finden Sie die folgende Textpassage, in der hier einerseits eine Beschreibung von den On-Learning Proposals steht und dann steht: Finally complete content and organizational editing before formatting. Please take note of the following items when proofreading, spelling and grammar. Das ist drinnen in dem publizierten PDF und zweifellos auch in dem gedruckten PDF. Gut, wenn Sie das sich alles angehört haben, dann werden Sie sich denken, was ist denn das für ein Journal? Das muss ich doch mal genauer anschauen. Und wenn Sie sich das Journal in der Website ein bisschen ansehen, dann finden Sie das Folgende. Es ist ein International Scholarly Open Access Peer-Reviewed Bimonthly Journal, encourages emerging scholars and academicians globally to share their professional and academic knowledge of high quality papers, original research papers, high quality technical notes. Das ist das, worin das Ding verpackt kommt. Sie sehen sich an, was das Editorial Board ist. Wenn Sie sich das Editorial Board ansehen, dann können Sie einige interessante Beobachtungen machen. Das eine, und das sage ich also überhaupt nicht herablassend, ich komme dann weiter noch darauf zu sprechen, dass das alles Institutionen sind, von denen Sie vermutlich noch nie etwas gehört haben. Das wäre noch nicht so sehr das Problem. Das Problem ist, dass allein schon die Namen, die hier aufgeführt werden, in einem ganz unterschiedlichen Schriftbild aufgeführt werden. Manche Namen sind ohne Titel und nur mit einem abgekürzten Vornamen. Dafür ist die Firma mit Großbuchstaben. Es gibt hier offensichtlich ist das ein Name von jemandem, der da Teaching-Professor ist, der hat gar nichts dabei, dann gibt es einen Professor so und so, dann gibt es irgendwo hier unten ein, wo haben wir das, es ist kunterbunt durcheinander. Es hat sich im Editorial Board, das auf der Website ist, kein Mensch Gedanken gemacht, das zu organisieren. Und wenn Sie glauben, dass es mit dem, was ich Ihnen an Problemen gezeigt habe, sozusagen seine Probleme gibt, dann werden Sie sich wundern, dass dieses Journal auch einen Workflow des Peer Reviews hat. Dieser Workflow des Peer Reviews ist hier angegeben und er bedeutet, dass zwei oder mehr Reviewers diesen Artikel gelesen und praktiziert haben und Feedback über die Ideen gegeben haben. Und das ist also der Hintergrund des offen zugänglichen akademischen Beitrags über die MOOCs, den ich Ihnen gezeigt habe. Was ist die Schlussfolgerung aus dieser etwas unangenehmen Geschichte, um es mal sehr krass zu sagen, unter dem Titel Open können Sie dir einfach alles reinjubeln, was geht, ohne jede Form von, ich verwende das Wort normalerweise nicht, aber sage es hier trotzdem, ohne jede Form von Qualitätskontrolle. Also ohne, dass man irgendeine Gewähr hätte, dass das, was hier frei zugänglich ist, auch verdaubar und legitimierbar ist. Nun ist mein nächstes Kapitel betitelt mit Na und. Der Hinweis darauf, dass das Journal herausgegeben wird, offensichtlich in Developing Countries, die noch nicht so genau unterworfen sind und genau sozusagen habituell funktionieren nach Standards, die wir in unserer Wissenschaftswelt haben. Dieser Hinweis könnte ja Anlass geben zu der eher positiven Einstellung, in der man sagt, nun gut, die sollen auch eine Chance haben. Das ist doch gerade auch etwas, was passieren muss. Eine Form von Ausprobieren, nicht Ivy League Universitäten und Institutionen alleine, gib ihnen doch eine Chance. Und um diese Idee noch zu stärken, habe ich Ihnen in diesem Kapitel einen kleinen Hinweis auf Jacques Rancière und sein Buch Der unwissende Lehrmeister, Le Maître Ignorant, zugegeben. Ich weiß nicht, ob Sie die Story kennen. Sie ist auf jeden Fall gut erfunden, wenn sie auch nicht genauso stattgefunden hat, wie Rancière das beschreibt. Also es gibt sicher Basis dafür, dass es etwas so etwas stattgefunden hat. Wie belastbar das empirisch ist, ist eine zweite Frage. Die Story, von der die Rede ist, ist die folgende. Jacques Cousteau musste fliehen vor den Bonapartisten. Er war ein Revolutionär, ist nach Holland abgehaut, als Napoleon das Kaiserreich begründet hat. Und in Holland hat er sein Leben mit Französischunterricht bestreiten wollen. Die Schwierigkeit war, konnte kein Holländisch, die holländischen Schülerinnen und Schüler konnten kein Französisch. Was hat er gemacht? Er hat ein einziges französisches Buch mitgehabt mit einer niederländischen Übersetzung. Das war von Fénelon Télémaque und hat dem Studenten dieses zweisprachige Buch gegeben, hat ihnen gesagt, ihr sollt Französisch lernen, indem ihr die beiden Versionen vergleicht. In einer Woche komme ich wieder und dann erzählt ihr mir auf Französisch, was ihr hier wisst von Fénelon und von Télémaque. Nach der Darstellung von Rancière hat Jacques Cousteau selbst eine Katastrophe erwartet nach einer Woche, aber nein, er war sehr überrascht von der Qualität ihrer Arbeiten und hat daraus die folgende Konsequenz gezogen, und das ist jetzt Rancière, der hier eine Paraphrase über das macht, was Jacques Cousteau sagt. Lernen ist nicht das Übergeben von geistigen Inhalten aus einem Kastel in ein anderes Kastel, von einem Lehrer zu Schülerinnen, sondern Lehren ist die Aktivierung eines Potenzials, das die Schülerinnen selber haben. Und nur dann kann, und das ist es die zweite Konsequenz, die der daraus zieht, Rancière nämlich, nur dann kann eine bestimmte im Lernprozess angelegte Schwierigkeit vermieden werden. Und diese Schwierigkeit besteht darin, dass wenn man von der Ungleichheit zwischen Lehrerin und Schülerin ausgeht, dann kommt man aus dieser Ungleichheit nie wieder heraus. Dann ist es immer ein vorneweg eingebauter Vorsprung der Lehrerin, die die Schülerin nachhinken lässt und die die Schülerin einschult in ein Gesellschaftssystem, auf das kann ich jetzt nicht länger eingehen, Arrutissement, Abrichtung ist der Terminus, den er verwendet, in ein Gesellschaftssystem, das fortschrittsgeprägt und damit aber auch zielgerichtet und hierarchieorientiert ist. Gut, jetzt komme ich zum beinahe schon letzten Punkt, den ich sagen will. Wenn Sie diese Art von wohlmeinender Interpretation eines Lernprozesses gleich auf gleich, weil die Leute in Marokko sind ebenfalls Akademikerinnen und intellektuell, und warum soll man sich über sie hermachen? Nur deswegen, weil sie die englische Sprache nicht so gut verstehen. Wenn man in einen solchen Lernprozess bereit ist, sich einzulassen, und das ist nochmal ein Zitat aus diesem Artikel, was spricht dagegen, seine Lebenszeit dieser Art von Lernprozessen zu widmen und an dieser Stelle also forciert für die Offenheit, einzutreten? Was spricht dagegen? Und mir scheint, dass einiges dagegen spricht, und in diesem Bereich will ich mich sozusagen jetzt noch am Ende hinein begeben. Was dagegen spricht, und ich habe versucht, das möglichst unideologisch zu formulieren, ist, dass im Minimum in einer solchen offenen Umgebung unterschiedliche Kontexte mit unterschiedlichen Bewertungskriterien stattfinden müssen und konkurrierende Angebote, die es einen auferlegen, Entscheidungen zu treffen, sonst kommt man überhaupt nicht weiter. Also wenn, natürlich ist es denkbar, dass eine Person auf lange Zeit offen hält, ob neu jetzt KNEW oder NEW heißt, mit nicht unerheblichen Folgen, die Lebenszeit, die damit verwendet wird, in 500 von diesen Fällen sich nicht auszukennen und das offen zu lassen, ist ein gewisses Risiko. In jedem Fall aber gibt es eine notwendige Entscheidung, die irgendwann einmal fällt. Und wonach richtet sich diese Entscheidung? Richtet sich diese Entscheidung nach dem, was man am meisten gehört hat? Oder gibt es Kriterien dafür? Gibt es eine Art und Weise festzulegen, und zwar einigermaßen normativ festzulegen, wenn du KNEW für neu schreibst, dann muss ich dir sagen, zurück zur Schulbank. Und das ist genau nicht die Charcot-Offenheit. Das ist ein Einbeziehen einer dirigistischen Momentes. Und die Frage, die sich daran knüpft im Zusammenhang mit offen, die würde ich jetzt so formulieren, dass ich sage, in diese Dynamik sind wir reingekommen aufgrund der Tatsache, dass das Wort offen eine sehr eigenartige Funktion spielt. Man kann es verwenden in den Kontexten von es ist eine Straße ist jetzt offen, es ist etwas eröffnet, damit ist das Positive in jedem Fall mit gemeint und mit sozusagen mit impliziert. Es gibt aber eine zweite Bedeutung von dem offen, und in der zweiten Bedeutung ist es neutral. Es ist ein offener Durchgang, eine offene Gelegenheit, das heißt noch nicht, dass es gut ist, das heißt ganz einfach, dass es nicht verschlossen ist. Und die Bezeichnungsstrategie, mit der wir uns in diesem Symposium beschäftigen, Open Source, Open Educational Resources, Massive Open Online Courses, nützt den Umstand aus, dass es offen in dieser positiven Weise gibt und ignoriert den Umstand, dass es Redewendungen gibt wie offen wie ein Scheunentor, offene Rechnungen, eine offene Falle. Und die offene Falle muss dazu gedacht werden, wenn man von offen spricht, würde ich jetzt einmal sagen. Eine offene Tür ist Einladung und Gelegenheit, ist eine Einladung einerseits und eine Gelegenheit zum Einbruch andererseits. Ich merke es gerade hier, wenn ich es sehe, das lässt sich auch zweifach lesen. Einladung und Gelegenheit zum Einbruch, so habe ich es eigentlich nicht gemeint. So ist Einladung, Punkt. Und gleichzeitig ist es auch, kann es auch eine Gelegenheit zum Einbruch sein. Und jetzt komme ich noch zu abschließenden kurzen Überlegungen über die Vokabel offen. im Rahmen dieser Überlegungen ist mir aufgefallen, offen ist eine Vokabel aus dem Ding-Bereich. Das Türen und Fallen und Scheunentore sind das Erste, was offen ist. Und das bringt uns in einen Bereich, den einige von euch ja kennen, nämlich die Debatte zwischen Eric Raymond und Richard Stallman über frei und offen. Und wenn man mal entdeckt hat, dass offen eine Vokabel aus dem Ding-Bereich ist, dann liegt nahe, die zweite Schlussfolgerung zu ziehen, dass frei eine Vokabel aus dem Bereich menschlicher Handlungen ist. Und da bin ich jetzt dann wieder dort, wo ich ein bisschen Boden unter die Füße kriege, mit einem solchen wissenschaftlichen Artikel, wie der, den ich Ihnen gezeigt habe, denn der ist offen, so gut. Also ist der offen, darüber freuen wir uns. Ja? Aber was da auch dahinter steht, ist, dass Leute aus freiem Wissen und in freier Entscheidung es versäumt haben, den irgendwie so zu organisieren und zu proofreaden, dass es einen vernünftigen englischen Artikel gibt. Und insofern ist der Bereich der Freiheit hier ein aussagekräftigerer, einer, in dem man sich eher einlassen sollte, als in die Rhetorik der Offenheit. Danke.
Perfekte Überleitung zu unserem Vortrag nachher. Perfekt. Aber ich musste jetzt kurz einhaken, vielleicht kann ich sogar noch sozusagen eine Schleife aufmachen zu dem, was Sie hier versucht haben anzulegen, was dieses Journal betrifft und Offenheit. Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Beispiel, das Sie da ausgesucht haben. Dieses Journal ist ganz oben gelistet auf einer Liste der sogenannten Predatory Journals.
Das ist Predatory.
Predatory,
ja.
Journals, das ist der Fachbegriff. Das ist ein bisschen ein Steckenpferd von mir, muss ich sagen.
Ich habe übersprungen, eine Folie, das ist diese hier.
Ja, ja, genau, ja. Aber das ist eine nicht unwichtige Folie, weil Predatory Journals funktionieren so, dass sie meistens irgendwo Adressen haben im indischen Subkontinent oder auch in asiatischen, also Singapur manchmal auch, oder in afrikanischen Staaten. Es gibt jetzt auch schon welche in südamerikanischen Staaten. Und dass sie so funktionieren, dass Open Access der einzige sozusagen Codebegriff ist dafür, dass Geld verlangt wird, dass Leute dort publizieren können, nämlich ohne Peer Review. Und die nächste Folie, also sozusagen dieses Workflow-Ding ist eine Lüge. Also das funktioniert so, dass da es gar kein Peer Review gibt, sondern da zahlt man und kommt man rein. Und es ist so, dass diese Journals oft nicht genug Rückfluss haben, also nicht genug Leute, die ihnen Geld bezahlen, damit was veröffentlicht wird. Das heißt, es ist ja oft so, dass ganz viele Artikel gar nicht von Menschen geschrieben wurden, sondern von Computern. Und es wäre irrsinnig lustig, einmal zu überprüfen, ob die Leute, die Autoren dieses Artikels wirklich existieren, weil diese Sachen wie New und so, das könnte auch, weil eben die müssen ihre Journals füllen mit Content und es gibt sehr gute Programme, die jetzt irgendwas schreiben. Und das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite zeigt wunderschön sozusagen die Falle der Offenheit, nicht, die Sie ansprechen, aber das Ganze öffnet nochmal eine neue Dimension von Offenheit. Das ist eben deswegen mein Steckenpferd, weil ich beschäftige mich sehr viel mit Evaluierung und Impact-Forschung und was ist wissenschaftliches Wissen und wie wird das legitimiert und so weiter. Und es ist ja so, dass natürlich, es gibt da einerseits diese ganz alten, traditionellen Monopole des Wissens wie Web of Science und so weiter, die produzieren schon ihre Maßzahlen mit und da kann man dann schauen, was ein Autorenindex ist und wie man gerankt wird und wie die Universität gerankt wird und das Journal und so weiter. Und diese ganzen Dinge fallen natürlich völlig aus dem raus und das ist sozusagen ein Kontinuum der Journals, die aus dem rausfallen, das böse Ende. Aber es gibt natürlich in der Open Access Bewegung ganz viele Ambitionen, ganz viele Journals zu machen, die eben nicht in diesen Silos des Wissens drinnen stecken, sondern eben wieder herauskommen. Daraus resultiert, es gibt ganz viele Bemühungen, neue Metriken zu entwickeln, um zu evaluieren. Also diese ganze Altmetrics-Bewegung ist da sehr, sehr spannend. Und jetzt hat diese, also inzwischen sind auch die großen Verlage auf die Altmetrics-Bewegung aufgesprungen, wie Elsevier, ganz prominent mit Mendeley und so. Posts, die man vielleicht irgendwie kennt, und haben jetzt genau das Problem, dass sie mit ihren Methoden nicht mehr so gut erkennen können, also können nicht so gut unterscheiden, diese Juggles von den anderen, von den guten, die da im Open Access Bereich herumschwirren. Und deswegen gibt es ganz viele Blacklists und Leute, die sich damit beschäftigen, diese Journals zu finden und herauszufinden. Das finde ich eine ganz, also sozusagen diese Ebene der Evaluation oder der Bewertung von Wissen, die Sie auch ansprechen mit Qualitätskontrolle sozusagen, hebt sich in ganz vielen Dimensionen darüber noch als nur den einzelnen Artikel, weil sozusagen wie greift das ein in unsere Evaluationsmechanismen, wie im Endeffekt Forschungsgelder vergeben werden oder Posten an Universitäten besetzt werden und so weiter.
Okay.
Und genau, das ist sehr, sehr lustig, wenn man sucht nach Predatory Journals, dann gibt es ganz viele so Blogs über Blacklisted Journals, wo dann gewarnt wird, wirklich so, gerade das nicht das Nuklearzeichen davor ist vor manchen Journals, weil sie so ganz böse sind. Und es gibt aber anscheinend immer noch, so wie bei Scams, genug Leute, die wirklich tatsächlich auch reinfallen. Vor allem Leute, die gar keine Chance haben, woanders zu veröffentlichen, weil sie auf einer afrikanischen Uni sind und vielleicht nie diese Open Access, also wie Sie ja vielleicht wissen, Open Access kostet so die billigste Rate sind ca. 1500 Euro, der Normalpreis ist 3000 Euro. Was irgendwie der FWF zum Beispiel zahlen muss, damit ein Journal einen Artikel Open Access stellt. Da gibt es auch spezielle Journals wie neurowissenschaftliche oder so, da ist es dann noch ein bisschen höher. Und diese Möglichkeiten haben natürlich gewisse Forscher, Forscherinnen, sehr viele Forscherinnen nicht. Und deswegen fallen halt leider immer noch genug.
Also, ich bin ganz mit allen einverstanden. Zwei kleine Details. Ich habe die Recherche nach Predatory Journals nicht gemacht, aber das ist auffällig und ich wusste nicht, was ich genau aus dem machen sollte. Das ist ebenfalls aus der Webseite. Da sagen sie einerseits, es gibt Publication Fee und dann steigen sie es noch durch. Was das für ein Business Model sein soll, ist mir unklar. Ich habe das sozusagen auf sich ruhen lassen. Die zweite Sache ist auch nur ein kleiner sozusagen ein kleiner Spaß. So weit bin ich gekommen, dass ich, als ich die drei Absätze in relativ gutem Englisch gelesen habe, die ich am Ende mit dem Lebenszeit dargestellt habe, habe ich mir gedacht, das schaut mir eigentlich nicht so aus, als ob die in der Lage gewesen wären, diese sozusagen korrekten Englischsachen zu schreiben und habe dann nachgeschaut im Web, wo das sonst noch vorkommt. Bin aber überrascht worden, wenn es sich um ein Plagiat handelt, handelt es sich um ein Selbstplagiat, weil zwei von den vier Autorinnen hier in einem anderen Artikel, in einem anderen Journal genau die drei Absätze wiederum geschrieben haben. Wo das letztlich, ob die noch einen gemeinsamen Stammbaum haben oder sowas, wie immer.
Ja. Sehr, sehr spannend, oder?
Ja.
Nur noch ganz kurz als Ergänzung, weil das zum Beispiel wirklich ganz spannend ist, auch gerade mit dem Open Access und den Reviewern, dass natürlich die Verlage ein massives Interesse daran haben, diesen Open Access zu okkupieren, ne? Sozusagen, weil im Moment ist ja das Perverseste die Doppelfunktion, das ist sozusagen bei Verlagen wie Springer und auf der einen Seite die Fee hat für das ganze Journal und dann kann man ja einzelne Artikel nur freikaufen, sodass sie sozusagen doppelt einnehmen. Der Haken an der Geschichte, deswegen kam ja drauf, weil du gesagt hast, mit den Fundingsstrategien. Wir haben jetzt gerade ein Projekt in der Bearbeitung, wo es um die Überarbeitung, das Neuüberdenken von Review-Verfahren gehen soll. Und wir wollten das gerne ohne die ganzen großen Verlage finanziert bekommen und haben es aber sofort zurückgeschmettert bekommen von der Evaluation dieses Projektantrages, weil eben Elsevier und Springer nicht dabei sind. Ja, also das heißt, es gibt da sehr viele, sehr perverse Effekte, die das sozusagen aushebeln. Das zweite ist nur ein kleiner Kommentar und ich bin neulich drüber gestolpert und das ist die nächste Überleitung, wenn ich darf, dann zu unserem Vortrag, weil es gibt nämlich eine Kritik an diesen MOOCs aus feministischer Sicht. Und zwar gibt es jetzt die Entwicklung, ich glaube, da ist auch die Haraway und also alles, was Rang und Namen hat mit der feministischen Theorie dabei, sozusagen eine feministische Variante von diesen MOOCs zu entwickeln. Weil sozusagen im Gegensatz, weil die Idee ist, dass diese MOOCs häufig sehr gestreamlined sind und dass sie sozusagen teilweise einer feministisch situierten Epistemologie entgegensprechen. Das nur als Hinweis, was ich ziemlich spannend fand, dass selbst in diesem MOOC-Bereich sozusagen Offenheit und was heißt das und was heißt vielleicht, ist vielleicht nicht Situiertheit ein besserer Begriff und so, da sich gerade ziemlich viel tut.
Ich habe dann noch was mir eingefallen ist, als du das erzählt hast mit der mit den Metadaten, die da noch drinnen waren im Dokument, bitte Proofreading und so.
Ja.
Ich bin überhaupt mit dem ganzen Vortrag jetzt einverstanden mit der, eigentlich redest du über Offenheit und lässt aber dann die Beurteilung der Offenheit offen. Und hier ist mir die Assoziation, die ich habe, ist mehr aus dem Wirtschaftsbereich, also mit Dokumenten, die in einem Unternehmen ausgefüllt sind, die ja alles andere als offen sind und teilweise sogar klassifiziert, dass man in solchen Dokumenten teilweise diese Metadaten auch findet. Also es ist nicht unbedingt eine Charakteristik für offene Dokumente.
Ja, zu dem offen noch. Ich habe das tatsächlich offen gelassen. Ich erzähle noch, wenn ich die kurze Zeit habe, dass ich ein Drittel meines projektierten Vortrags rausgeschmissen habe und der eigentlich, weil es dann zu kompliziert und zu lang gewesen wäre, wovon ich noch ein eigenes Kapitel gehabt habe, das hängt also ein bisschen mit dem zusammen, was du sagst, über iTunes University. Denn das wird zwar normalerweise nicht so genannt, ist aber das weltweit größte und wirksamste MOOC-Repository, das es überhaupt gibt. Ja? Und das geht eben auch unter MOOC und unter offen. Manche, also die MOOC-Leute wollen es nicht unbedingt als MOOC haben, aber de facto ist das mit dem Streamlining und mit dem allen, was bei Apple vorhanden ist, ein MOOC. Und meine Pointe wäre gewesen, ich sage es sozusagen jetzt noch im Nachhinein, dass man den Predatory Journals vielleicht noch einmal ein bisschen Nase rümpfen sagen kann, ihr seid abzuqualifizieren, seid eine Ausnahmeerscheinung, euch kriegen wir schon raus aus dem Bild. Ja? Was aber mit Apples iTunes University passiert, ja, ist sagenhaft und ist auf derselben Ebene von Zumutung und Fehler zum Teil, also in Philosophie, das hätte ich gezeigt, ja, das hat auf der Organisationsebene, hat das genau denselben gänzlich lächerlichen Anstrich und Unhaltbarkeiten. Also ich sage nur eine Sache, in Philosophie, Apples iTunes University sind 10 Instanzen eines Dokumentarfilms von Afrika zu Spanien aus der spanischen Universität Vigo, von 14 Minuten lang ein Film, inklusive einer Diskussion darüber. 14 Mal ist diese Ressource als Great Courses in Philosophie in iTunes University angeboten, seit April. Ich verfolge das jeden Monat, es kommt dort nicht weg. Und einzig und allein deswegen, weil die in Kategorie Philosophie eingeben. Das heißt, du wirfst 10 Mal dasselbe Ding unter Kategorie Philosophie dort rein, wahrscheinlich High oder sonst was ähnliches, und das bleibt ein halbes Jahr lang auf der Hauptphilosophie-Seite von Apples iTunes University, bleibt es dort stehen. Ja? Das ist mindestens, also das ist nicht mindestens so schlimm, das ist 15 Mal so schlimm, als dass jemand nicht weiß, wie man New schreibt. Und das wollte ich sozusagen, um die Frage der Offenheit noch ein bisschen zuzuspitzen, wollte ich das.
Also zu dieser Zuspitzung, weil das habe ich mir auch gedacht, gut, eben Predatory Journal, das ist ein Sonderfall, den kann man abqualifizieren. Das geht bei iTunes University auch nicht so leicht, aber die Idee hinter den MOOCs ist ja, dachte ich, schon so eine radikalere, oder? Das spricht so Selbstorganisation an, wir können uns Wissen selber erarbeiten, sagen wir haben demokratische Methoden der Wissensvermittlung und gerade wenn man sagen, jetzt aus diesem Bildungssystem herauskommt, hat man ja gewisse, oder ich habe manchmal den Eindruck, dass man so ein bisschen diesen Clash übersieht zwischen diesem ExpertInnenwissen, das in Bildungsinstitutionen erarbeitet wird und im eigenen Status, und andererseits solchen Ideen wie demokratische Wissensvermittlung. Um das ein bisschen plastischer zu machen, Mark Nevin hat vor einer Weile so ein Paper geschrieben, The Social Epistemology of Vaccine Denialism. Das ist in den USA eine große Bewegung, in Europa ist sie kleiner, aber sie wird auch stärker. Das sind Eltern, die ihre Kinder nicht mehr impfen wollen. Und er hat gemeint, er will das jetzt nicht gleich abqualifizieren, er hat sich angesehen, wie funktionieren Wissenszuschreibungen in dieser Bewegung. Und was ihm aufgefallen ist, es ist unglaublich demokratisch. Es gibt keinerlei ExpertInnen-Status. Wer dort was zu sagen hat, kann darüber sagen. Es ist tatsächlich so eine Art Kritik an der Autorität, die mit Expertise einhergeht. Und bei Vaccine Denialism tun wir uns auch noch wieder leicht, das abzuqualifizieren, aber eigentlich ist doch das die Frage, die solche MOOCs doch stellen, oder? Also wie kann so ein offener Diskurs aussehen, an dem man dann doch irgendwie anhängt, man träumt dann noch vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments, um dann festzustellen, dass das in diesen offenen Strukturen nicht ganz so funktioniert und nicht ganz so greift, wie man sich das vorstellt, und plötzlich hat man die Reise.
Also ich würde das nochmal, was du jetzt sagst, eine Reaktion darauf verbinden mit der Diskussion mit der Frau Lander, nämlich dieser Punkt der Gläubigkeit dessen, das was die Experten hinter deinem Rücken tun, wenn sie etwas auf der Webseite erscheinen wollen, dass das so, dass man da nicht reinschauen soll, dass das quasi eine Blackbox bleibt. Das ist dramatisch und radikal nicht demokratisch. Das geht zusammen mit dem, was ich über iTunes University gesagt habe. Wenn man sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen ansieht, dann steht da völlig ungeniert das Folgende drinnen. Jede Form der Darstellung behält sich Apple vor. Wurscht, was du dort reintust, wie das Ding dargestellt wird, ist ohne Einspruchsmöglichkeit auf der Seite von Apple. Und damit ist jeder Anspruch an Demokratie und an Basis vorbei. Jetzt ist dein Beispiel mit den Vaccines, das läuft allerdings, wenn man es in der Wirksamkeit und im Impact sozusagen sieht, das läuft natürlich ein bisschen wie die Amish. Ja? Das läuft, also denen kannst du nichts einreden, weil die haben kein Internet. Da gibt es eine Basisdemokratie, die von Person zu Person und durch Geschichte läuft und die ja wünschenswert und in Ordnung ist. Und das ist, und das wollen wir ja haben, und das finden wir ja auch einen guten Vorschlag. Das Hauptproblem, auf das ich aufmerksam machen will, ist, dass die einfache Transformation und Transposition dieser Modelle, dieser basisdemokratischen Modelle, die in einem Wiki vielleicht auch noch irgendwo gehen, plus minus, ja, auf solche gigantischen weltweiten Firmenstrukturen ein vollständiger Fehlschluss ist. Und das Wichtigste, und unter einem schönen Wort, das Wichtigste auslässt, worüber man eigentlich sprechen sollte.
Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann haben wir jetzt auch wieder eine gute Viertelstunde, bevor wir um 5 weitermachen. Und ja, auf zum Buffet.